Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Iss was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie ja auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de. Mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir hatten einen spannenden ersten Spieltag in den europäischen Wettbewerben bzw. im Heineken Champions Cup. Ein europäischer Wettbewerb ist es ja nun nicht mehr. Außerdem reden wir über die Pro D2 mit einigen interessanten Resultaten und vor allem Neuigkeiten bzw. ob es Neuigkeiten sind, bleibt vermutlich abzuwarten. Die National mit einem deutschen Hakler-Duell im Derby zwischen Nizza und Dierre und natürlich dem ersten Spieltag bei den Frauen oder in der ersten Liga der Frauen. Die zweite spielt ja schon seit einer ganzen Weile, darüber haben wir immer mal wieder geredet. Aber bevor ich jetzt diesen Satz nicht mehr atemtechnisch zu Ende bringe, reden wir vielleicht über die europäischen Wettbewerbe und ich möchte vielleicht so ein kleines bisschen vorweg. Ich habe es ja schon ein, zweimal angedeutet, ich bin nicht der größte Fan davon, dass die südafrikanischen Teams mitspielen in diesen europäischen Wettbewerben. Ich verstehe weshalb, es ergibt Sinn. Wenn man jetzt mal rein vom Finanziellen absieht, was sicherlich ein Faktor ist, ist es natürlich auch irgendwo schwer zu rechtfertigen, dass du drei professionelle Wettbewerbe in Europa hast und der amtierende Meister und der Vizemeister, eine dieser drei Ligen, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das ergibt keinen Sinn, das verstehe ich. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Wetter war schwierig am Wochenende. Wir haben nicht nur in den europäischen Wettbewerben weniger Zuschauer gesehen als üblich. Also bei dem einen oder anderen Team hat sich die Zuschauerzahl durchaus halbiert. Auch in der Pro D2, auch in der National waren es schon deutlich weniger als üblich. Insgesamt muss ich aber auch sagen, dass ich, glaube ich, nicht ganz alleine stehe mit der Meinung, dass sich die PCR, also der Ausrichter der europäischen Wettbewerbe, so ein kleines bisschen ins eigene Bein geschossen hat. Also ich kann nur aus meinem Umfeld sagen, dass keinerlei Begeisterung für diesen Champions Cup da war, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Es war null Begeisterung da. Gut, jetzt hat er natürlich deutlich später angefangen als üblich. Es ist schon wieder ein neues Format. Also selbst zu dem neuen Format letzter Saison und vorletzter Saison ist es schon wieder ein neues Format. Aber es ist keinerlei Begeisterung für diesen Wettbewerb da. Und ich muss auch sagen, insgesamt war dieser erste Spieltag nicht unbedingt eine große Werbung für diesen Wettbewerb, wenn ich ehrlich bin. Also, ich meine, ich habe nur die französischen Teams spielen sehen. Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe mir versucht, alle Highlights anzugucken, aber ich habe nur die Champions Cup Spiele der französischen Teams gesehen, weil das Einzige ist, was mich interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ihr kennt meine Einstellung zu dem Thema. Ich brauche die emotionale Verbindung zu dem Spiel und die ist einfach nicht gegeben. Wenn die Saracens gegen Edinburgh spielen, dann ist das sicherlich ein sportlich interessantes Spiel, aber es reizt mich persönlich null, weil ich keinerlei Verbindung zu diesen beiden Teams habe. Von daher ist es eine okay, meinethalben, aber es war insgesamt nicht die größte Werbung für diesen Wettbewerb. Es hat sich, man hat diese Vorstellung von diesem grandiosen europäischen Wettbewerb und vergleicht sie immer so ein bisschen mit der Champions League im Fußball und man sagt, okay, also Glanz, Glamour, Glitzer und was auch immer, ne, Premium-Produkt würde ich im Rugby sowieso nur bedingt mitgehen, aber es hat sich in weiten Teilen schon sehr antiklimaktisch angefühlt. Also es war schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay, also, naja, also muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf halten. War auch das erste Spiel direkt so ein kleines bisschen, wo man sagt, okay, also London Irish gegen Montpellier am Freitagabend, auch so vielleicht vorneweg, für die es nicht wissen, More Than Sports TV könnt ihr in eurem Browser gucken, alle Spiele in Deutschland live und, nicht alle Spiele, aber die Spiele, die sie zeigen, sind live und kostenlos. Also Samstag zum Beispiel habe ich 8 Stunden am Stück live Rugby gesehen, kostenlos und legal. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, da nochmal an der Stelle der Hinweis. Aber das erste Spiel am Freitagabend um 21 Uhr, London Irish gegen Montpellier vor offiziell 5000 Leuten, ist sah nach deutlich weniger aus, wenn ich ehrlich bin. Kein spektakuläres Spiel bei zugegebenermaßen, wie überall am Wochenende, schwierigen Witterungsbedingungen. Montpellier, die trotz Überzahl, naja, so lange waren sie in der ersten Halbzeit nicht in Überzahl, aber gut, hatten ja auch die eine gelbe Karte in der ersten Hälfte und dann kam die rote Karte für gegen London Irish und haben dann erst gegen Ende der Hälfte, nachdem sie dann schon 24-3 hinten waren, den ersten Versuch mit der Sirene quasi gelegt und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel noch zu diesen 32-27 gedreht. Wichtiger Sieg, keine Frage. Jetzt ist London Irish natürlich kein Top-Team. Meiner persönlichen Meinung nach, vielleicht liegt es halt auch daran, dass ich die englische Liga nur am Rande verfolge, aber London Irish ist für meine Begriffe, ich weiß, ja, es ist nicht so lange her, dass sie Premiership-Finale gespielt haben, aber für mich halt immer noch so dieses, ja, Team kontinuierlich im Abstiegskampf und zweite Liga und erste Liga und zweite Liga und erste Liga. Und ich kann mich daran erinnern, wie es damals war, als ich noch in der Bonne gearbeitet habe, habe ich mit denen, war der Präsident und der Hauptsponsor, eine Pumpenfirma, der Sponsor wollte sich auch bei uns engagieren, wir haben letzten Endes nicht zusammengefunden, damals in Madejski, was ja nur auch viel zu groß war als Stadion, immer die sogenannte Poo Corner, sie hatten damals die Sache, dass sie unter anderem einzelne Spieler gesponsert haben und die sind immer in diese eine Ecke gekommen, um ihre Versuche zu feiern, weil dort die Sponsoren gesessen haben, das haben sie dann quasi als Kindermodell ein bisschen ausgebaut mit Hüpfbogen und so weiter und das wollten sie dann auch bei uns machen. Hat aber leider alles nicht so ganz funktioniert, wie dem auch sei. Aber ich kann mich dann erinnern, als der Präsident, der hat dann so ein bisschen erzählt, oder wir haben dann so ein bisschen gequatscht, als ich ihn dann vom Flughafen abgeholt habe, ging immer darum, ja, letzten Endes, sie würden den Verein liebend gerne loswerden. Sie verschenken den Verein, aber niemand möchte ihn haben, weil dieser Verein kontinuierlich und ständig und immer Geld verdienen. Das ist ja nun mittlerweile einige Jahre her. Wann war es? 2015, 2016. Es hat sich nicht viel verändert. Und irgendwo ist es bei mir so im Kopf hängen geblieben. London Irish als unglaublich unattraktiver Verein. Sieht man ja letzten Endes auch im Zuschauerzuspruch. Also was ich sagen möchte, es ist jetzt kein Verein von einem hohen Renommee, wo man sagt, okay, das war jetzt eine spektakuläre, wie man in Frankreich schon sagt, Remontada, dass Montpellier dieses Spiel gedreht haben, sind nicht die Harlequins, ist nicht Saracens, ist nicht wer auch immer, ne? Es ist London Irish, das erste Mal seit 10 Jahren, dass sie wieder dabei sind, kann man natürlich sagen, schön und gut, sie haben sich qualifiziert, meine Teilen, aber ja, es überzeugt mich noch nicht von Montpellier. Jetzt muss man natürlich auch sagen, gerade im Sturm sind sie immer noch sehr ersatzgeschwächt. Okay, sie hatten jetzt mit Sebastian Chalureau überhaupt mal wieder einen zweite Reihe Stürmer im Gegensatz zur Liga, wo sie jetzt dann doch ohne zweite Reihe Stürmer angetreten sind oder antreten mussten. Gerade in Clermont zum Beispiel hatten sie ja gar keine dabei. Ja, meinethalben. Ne? Aber das so gerade in der ersten Halbzeit hatte man schon das Gefühl, dass vor allem die rote Karte sie wirklich aus dem Spiel genommen hat. Und die rote Karte war für London Irish. Aber man hat wirklich das Gefühl gehabt, okay, diese rote Karte, sie fühlen sich schon wieder wie gegen Bayonne letzten Endes. Gegen Bayonne haben sie ja wirklich, als Bayonne die rote Karte gesehen haben, hat ja erstmal Bayonne aufgedreht. Und ich hatte das Gefühl, dass es gegen London Irish genauso war, dass, andersrum. Gegen Bayonne hat der Montpellier die rote Karte gesehen, aber letzten Endes hat Bayonne trotzdem genauso gespielt. Der Vergleich steht. Es war nur andersrum. Als Montpellier rot gesehen hat, hat sich Bayonne zu sicher gefühlt und ist unkreativ geworden und Montpellier hat das Spiel letzten Endes gewonnen. Gegen London Irish war es letzten Endes trotzdem genauso. London Irish haben die rote Karte gesehen und Montpellier hat sich hat nicht genug Engagement gemacht. In der ersten Halbzeit sind sie ja kaum aus der eigenen Hälfte gekommen. Das war ja schon wirklich eine katastrophale Leistung. Naja, bleiben wir mal in Gruppe 2 und machen wir weiter. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, weil wir haben eine ganze Menge Programm heute. Oder dafür habe ich schon eine ganze Menge geredet. Clermont gegen Storm ist für mich so das größte Spiel des Wochenendes, das größte Ergebnis des Wochenendes. Auch da muss man sagen, 13.000 Zuschauer im Stadion, das sind 5.000 weniger, als es normalerweise vielleicht gewesen wären. Die Stormers sind einer der besten Vereine der Welt, eines der renommiertesten Teams der Welt, eines der aktuell besten Teams der Welt, amtierender Meister der URC. Das ist schon ein großer Name, das erste Mal, dass so ein Team nach Clermont kommt und man denkt, ja, also wären da die Saracens gekommen oder wäre da Leicester gekommen oder wie auch immer, es wäre voll gewesen. Und man kann jetzt Clermont nicht mal irgendwas vorwerfen. Also, es ist Clermont Foot, haben kein Ligue 1-Spiel gegen PSG gehabt, weil WM. Die Fanclubs haben groß mobilisiert, haben Fanmärsche veranstaltet und Großparty und Grillparty und Weihnachtsmarkt vorm Stadion. Und die haben sich da schon echt viel Mühe gegeben. Und es ist trotzdem gefühlt halb leer gewesen. War es natürlich nicht. Also 13.000 von 18.000 ist immer noch nicht schlecht, ne? Aber 18.500 oder was auch immer. Und ja, jetzt kann man sagen, die eine Tribüne, die fast leer war, war die Sponsorentribüne. Und es liegt daran, dass sie in den Logen geblieben sind und sich nicht auf die Plätze gesetzt haben, weil kalt draußen. Aber war schon insgesamt, wo ihr sagt, also wäre unter normalen Umständen sicherlich voller gewesen. In der ersten Halbzeit Clermont mit viel Engagement, aber ohne Punkte letzten Endes. Stormers sind, glaube ich, sogar mit einer Halbzeitführung rausgegangen. Und Clermont, die dann in der zweiten Halbzeit ihre Disziplin ein bisschen zusammengekriegt, habe ich mal jetzt 16 Turnover in der ersten Halbzeit, die Clermont hatte, das war schon, also die sie weggegeben haben, da kannst du dann halt auch nicht gewinnen. Von daher, nicht überraschend, in der zweiten Halbzeit haben sie das Ganze dann in den Griff bekommen und ich möchte sagen, spektakulären Sieg geholt. Clermont, die ja eigentlich in der Liga aktuell wirklich Mittelmaß sind, gegen eins der besten Teams, naja, der Welt letzten Endes. Denke, das ist schon ein Statement. Ich denke, darauf können sie schon sehr stolz sein, darauf können sie aufbauen und vielleicht ihre Saison ein kleines bisschen stützen und dann hoffentlich auch ein bisschen weiterspielen. Es wäre natürlich schön, wenn Clermont jetzt dann doch wieder ein bisschen aufholt, auch in der Liga, wenn sie darauf aufbauen können. Das wäre schon wichtig. La Rochelle Northampton 46-12, die zwei Versuche von Northampton kamen, als das Spiel schon durch war. Offensivbonus für La Rochelle, auch in La Rochelle müssen wir sagen, ja, offiziell ausverkauft, offiziell 16.000 Leute, aber da sind natürlich die Dauerkarten mitgerechnet. Es war schon deutlich mehr gelbe Sitzschale zu sehen, als es in der Liga üblicherweise der Fall ist. In der Liga sieht man üblicherweise keine freien Plätze. Und das war gegen Northampton schon nicht unerheblich. Jetzt kann man natürlich sagen, die Fans hatten recht, warum sollen sie sich das Spiel geben, wenn es letzten Endes 46-0, da war das Spiel durch und dann, ja gut, Northampton hat noch zwei Versuche geholt, aber hat ja nichts am Resultat geändert und das hatten den Offensivbonus konnten sie sich ja auch nicht mehr nehmen lassen. Geht ja in den europäischen Wettbewerben nicht. Inwiefern das jetzt sportlich überraschend ist, kann ich nur schwer einschätzen. La Rochelle sind gut in Form und kommen immer besser in Form und das Ergebnis ist für mich so ein kleines bisschen, also vor allem möchte ich auch herausstellen, dass es sicherlich ein sehr wichtiges Spiel für Antoine Astoy war, seine erste Champions Cup Leistung und das ist natürlich dann sehr dankbar, wenn du nicht direkt gegen, gegen Johnny Sexton antreten musst oder Owen Farrell oder wen auch immer. Aber es hat er sehr souverän gemeistert. Und das ist sicherlich eine Leistung, auf die er aufbauen kann. Und das ist sehr schön. In Gruppe 2 gab es noch ein weiteres Spiel mit französischer Beteiligung. Munster gegen Toulouse. In dickem Nebel, an dem man stellenweise nicht mal mehr die Gegentribüne sehen konnte durch die Kamerabilder. Kein spektakuläres Spiel. Das wäre auch sicherlich zu viel verlangt gewesen bei Witterungsbedingungen, wo die Tribünen gestreut werden mussten, damit sich niemand verletzt. Aber gerade dahingehend ein Ergebnis rausholen, 13-18 für Toulouse, die gezwungen waren, einen Spielstil zu spielen, der entgegen allem geht, was sie normalerweise in der Liga machen, nämlich wenig Rucks, viele Offloads, Ball am Leben halten, Chaos stiften. Das konnten sie nicht. Oder in diesen Witterungsbedingungen nicht und gegen ein Team wie Munster sowieso nicht. Das ist ein Sieg, bei dem man sagt, das ist ein Statement-Sieg. Und jetzt, vor allem wenn man bedenkt, wie sie sich im vorletzten Halbfinale haben sie ja auch gegen Munster gespielt und das Spiel haben sie dann wirklich erst im Penalty-Shootout gewonnen. Und die haben sie ja wirklich schwer getan. Und das ist dann jetzt schon ein klarer Fortschritt. Vor allem, wenn man bedenkt, was für eine Klatsche sie das letzte Mal im Tormann Park gekriegt haben. Ist nicht ohne. Toulouse unterstreicht für mich damit wirklich einen absoluten Favoritenstatus, den sie ja sowieso inne hatten, wenn wir ehrlich sind. Aber trotzdem absoluter wichtiger Statement-Sieg für meine Begriffe. Den hatte auch Leinster gegen Racing. 10-42 letzten Endes. Und wenn wir ehrlich sind, hätte es noch eindeutiger werden können. Racing mache ich hier nicht mal einen Vorwurf für das leere Stadion. 15.000 Leute waren wohl da. Mache ich nicht mal einen Vorwurf. Ne? 100 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt. Das Ocean natürlich dahingehend interessant oder spannend, weil ja historisch gesehen Le Havre der erste offizielle Rugby-Verein, sagen wir mal, der erste offizielle Rugby-Verein oder der erste Verein, die offiziell Rugby gespielt haben. Ähnliche Sportarten gab es ja überall in Frankreich, gerade im Süden und an der Atlantikküste. Aber der erste Verein, der offiziell Rugby gespielt hat, war in Le Havre, also der quasi der Ursprung, der offizielle Ursprung des französischen Rugbys, von daher historischer Ort. Aber das Ocean ist einfach, ja, es ist ein viel zu großes Stadion für einen viel zu kleinen Ort. Es war jetzt tatsächlich, das Stadion ist jetzt 11 Jahre alt. Letzte Woche, oder war das noch, naja, kurz vor der WM war es das erste Mal überhaupt ausverkauft, als der HAC oder der Havre Athletic Club die Girondins empfangen hat. Das war das allererste Mal in 11 Jahren, dass dieses Stadion ausverkauft war. Beziehungsweise ohne Abendkasse. In Frankreich sagt man, hat man diese Unterscheidung noch Guichet fermé, also ohne Abendkasse. Heißt nicht, dass es ausverkauft ist, nur dass es sich nicht mehr lohnt, noch jemanden an die Kassen zu setzen. Und daher ist es jetzt, sag ich mal, okay. Also dafür sind 15.000 echt okay. Haben sich vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt. Leinster, die ja nun wirklich ewig für die Anreise gebraucht haben, erst einige Stunden am Flughafen in Dublin festgesessen haben, dann, als sie dann mit viel Verspätung in Beauvais angekommen sind, war der Busfahrer schon im Feierabend und dann mussten sie lange darauf warten, dass sie mit Taxis einzeln in die Normandie gefahren wurden. Haben sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt, dass sie gesagt haben, ja, also so müde wie die sein werden, brauchen wir uns gar nicht so viel Mühe zu geben. Jetzt ist es natürlich trotzdem auch so, dass Racing ein Team ist, das Leinster durchaus liegt. Auch ist mal rein vom Kader, wir wissen, Racing ist ein Team, das auf einen leichten Sturm setzt, auf einen sehr mobilen Sturm setzt. Das liegt Leinster. Und das funktioniert auf dem Kunstrasen der Arena in Nanterre natürlich deutlich besser als auf einem durchnässten Rasen in der Normandie. Daher für mich überhaupt nicht überraschend, dass Leinster dieses Spiel gewonnen haben und auch nicht in der Höhe. Vielleicht hätten sie noch höher gewinnen können und müssen, aber das ist Ansichtssache. So oder so wird Leinster mit diesem Ergebnis zufrieden sein, während Racing vielleicht damit ihre Chancen aufs Weiterkommen schon verspielt haben. Aber das bleibt abzuwarten. Bordeaux haben 22-17 in Gloucester verloren, haben rotiert, haben ihren Fokus oder legen ihren Fokus offensichtlich auf die Liga, haben einigen Schlüsselspielern wie Mathieu Jalibert eine Pause Urlaub zugestanden. Priorität ist nicht da. Was Sinn ergibt, ist immer blöd, aber stehen in der Liga natürlich nicht allzu gut da. Und dass da die Priorität liegt, kann ich insgesamt durchaus nachvollziehen. Bulls Lyon, Lyon von der Reise und vom Anlass schien es ein wenig überfordert, haben nach nicht mal 20 Minuten 21-0 hinten gelegen und sich dann wieder zurückgekämpft in Fairness, haben 2 Bonuspunkte geholt, Defensivbonus, Offensivbonus, was nach dem Fehlstart, den sie hingelegt haben, sicherlich mehr ist, als die meisten Leute erwarten konnten. Aber ist halt auch eines dieser Dinge, wo man sagt, ja, also die Reisezeit ist halt ein Faktor, ne? Also darf man nicht unterschätzen. Castres Exeter hat natürlich das kleine Pech und auch da kann man Castres jetzt nicht zwangsläufig einen Vorwurf machen, dass das Spiel zeitgleich mit dem Fußball-WM-Viertelfinale Frankreich gegen England lief. Hatten beantragt, den Anstoß nach hinten zu verlegen, damit die Fans das Spiel zu Ende gucken können. Wurde leider abgelehnt von der EPCA, haben dann stattdessen gesagt, ja, also wir logen und in der Halbzeitpause auf dem großen Bildschirm im Stadion mit Ton, waren aber trotzdem letzten Endes nur 5.000 Leute da. Da hatten wir einige Pro-Didö-Spiele mit deutlich besseren Zuschauerzahlen. Naja, wie dem auch sei. Nicht überraschend, dass Castres überhaupt zur Halbzeitpause noch mitgehalten haben, war für mich überraschend. Ich gehe weiterhin davon aus, dass Castres diesen Wettbewerb, naja, nicht wirklich voll zu Ende spielen wird, sagen wir es mal so. Challenge Cup haken wir ein bisschen schneller, weil letzten Endes die französischen Teams, wenn sie nicht gerade gegen italienische Mannschaften gespielt haben, haben sich keine Mühe gegeben. Perpignan 15-19 gegen Bristol. Hat mich sowieso gewundert, dass sie mit diesem Kader angetreten sind. Ich hätte an ihrer Stelle nur die zweite Garde geschickt, nur 23 Spieler, weil so haben sie jetzt mit Duiguvalu, der sich das Wadenbein gebrochen hat, einen wirklich relevanten Ausfall. Und das ist es halt im Challenge Cup einfach nicht wert. Ihr kennt meine Meinung dazu, ihr kennt meine Meinung zu dem Thema. Es ist, dieser Wettbewerb ist es nicht wert, seine Spieler dafür zu opfern. Lohnt sich nicht. Weder finanziell noch sportlich. Ich sag mal, vorher wenigstens, als ich von 14 Teams nur 6 für den Champions Cup qualifiziert hatte, haben wir gesagt, okay, wenn es in der Liga nur so mittelläuft, dann ist das ein guter Weg, sich zu qualifizieren. Aber jetzt, wo sich 8 von 14 qualifizieren, denke ich halt, konzentriert euch auf die Liga und die Chancen, in den Champions Cup zu kommen, sind genauso groß. Lohnt sich für mich irgendwie nicht. Brief hat 41-0 in Cardiff verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, gegen Cardiff muss man nicht so hoch verlieren. Aber gut, da Oscar Rixen nicht dabei war, denke ich mir halt, macht halt. Letzten Endes ergibt es vollkommen Sinn. Warum sollst du damit Bestleistung antreten? Wo man natürlich sagen muss, 41-0 in der Liga haben sie schon deutlich höher verloren. Naja. Toulon haben den ersten Sieg geholt für die französischen Teams. 24-21 in Parma. Bei den Zebre erwartet, wenn wir ehrlich sind. Stade Français hat auch erwartet, gegen Treviso gewonnen. 24-14. Pro hat gegen die Cheetahs verloren. 16-21. Und Bayern hat 39-7 bei den Scarlets verloren. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das sind alles die erwarteten Ergebnisse. Brauchen wir wirklich null drüber reden. Challenge Cup. Den haben die französischen Vereine schon nicht ernst genommen. Da war es noch ein deutlich relevanterer Wettbewerb, als es heute ist. Und ich weiß, einige von euch sehen das absolut anders. Und das ist schön für euch. Wenn ihr daran Freude habt, möchte ich euch das gar nicht nehmen. Das meine ich auch gar nicht sarkastisch oder ironisch. Wenn ihr daran Freude habt, perfekt, was wollt ihr mehr? Aber für mich, ich ziehe da null raus. Also das ist eine Sache, die ich weitestgehend ignoriere, wenn ich ehrlich bin. Was ich nicht ignoriere, ist die Pro D2, weil da gab es einige sehr spannende Spiele. Auch das natürlich durch die Witterungsbedingungen ein wenig erschwert und auch in den Zuschauerzahlen nicht unbedingt immer da, wo es sein könnte. Agen gegen Béziers am Donnerstag mit das spannendste Ergebnis. 13-14 für die Gäste aus dem Hérault. Sehr überraschend. Schwieriges Spiel, Béziers haben sehr gut gemacht, Agence, wenn man ehrlich ist, leicht unkreative Offensive in Schach zu halten und dann am Ende beim Stand von 13-11 noch aus fast 50 Metern diesen Penalty zum Sieg zu holen, fast mit der Sirene, oder mit der Sirene sogar, ja, man möchte jetzt nicht sagen, dass er mit der Serie startet, für Béziers zweiter Sieg in Folge, klar, nicht schlecht, aber doll stehen sie natürlich immer noch nicht da. Aber immerhin schon mal ein Ergebnis und das ist doch schon mal was. Sichert natürlich den Trainerstuhl ein bisschen ab. Hat sich ja gerade so gehalten, sichert diesen Trainerstuhl natürlich nochmal ein bisschen ab. Gegen Verein wie Agen, das ist natürlich so ein schönes Ergebnis, wo man sagt, okay, daraus zieht man Selbstbewusstsein. Provence hat 27-19 gegen Rouen gewonnen, auch in der Form wie erwartet und nicht überraschend. Provence Rugby machen sich immer mehr, sind leider aktuell noch abhängig davon, wie man die Tabelle liest auf dem 6. oder 7. Platz. Auf It's Rugby sind sie auf dem 7. Platz mit 34 Punkten und Grenoble davor mit 26 auf dem 6. Platz. Die offizielle Tabelle, wenn ich es richtig mit der Kopf habe, 34, nicht 24, natürlich, Entschuldigung. Die offizielle Tabelle hat Grenoble die 3 Punkte abgezogen, damit natürlich weiter unten auf dem 8. Platz mit Provence auf dem 6. Einspruch ist eingelegt, muss man abwarten, was daraus wird. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Punktabzug bestehen bleibt, einfach weil die DNACG da in der Vergangenheit immer sehr nachlässig war. Montauban ist aktuell nicht das gleiche Problem, weil ich glaube, dort sind alle, ist der Punktabzug, nee, ist nicht auf Bewährung. Auch da bin ich mir nicht sicher, wie es aussieht. Wie dem auch sei, das bleibt abzuwarten. Provence Rugby haben sich aber gut gemacht, haben sich gut nach vorne gekämpft und sind im Laufe der Saison immer besser geworden, während Rouen zu Hause sehr, sehr gut sind, auswärts nicht unbedingt eine Macht. Aber ich denke mal, es ergibt schon Sinn, dass sie sich auf die Heimspiele konzentrieren. Das ist für mich okay. Mit vereinzelten Ausnahmen, ne? Aber insgesamt. Biarritz hat 32-15 gegen Soyon Golem gewonnen. Die persönliche Befriedigung von Trainer Vincent Etcheteau, Biarritz am Ende noch den Offensivbonus genommen zu haben oder verwehrt zu haben, ist sehr groß. Wurde das ganze Spiel über von den 2000 Fans im Stadion beschimpft. Deprimierend niedrige Zuschauerzahl, wenn man ehrlich ist, aber ja, ich meine, er kommt ja aus Bayonne, ne? War dann der Anlass, ihn zu beschimpfen, das ganze Spiel über, und da kam dann diese persönliche Genugtuung dann dabei rum, auch wenn das Ergebnis natürlich trotzdem eindeutig ist, hat in der Pressekonferenz danach den Anhang von Biarritz als hässliche Bande von Schwachköpfen bezeichnet. Ist auch ein Statement, formulieren wir es mal so. Biarritz bleibt spannend und das muss man abwarten, ob das News sind oder ob das Taktik ist oder Strategie oder Verhandlung oder was auch immer. Haben angekündigt auf der Generalversammlung oder auf der Aktionärsversammlung, dass man das Budget in dem kommenden Jahr auf 4 Millionen Euro deckeln werden muss, von den aktuell rund 9 Millionen. Damit wäre man auf einem Niveau mit Massy. Begründung der anschwelende oder der anhaltende Konflikt mit dem Amateurbereich, mit dem Stammverein, der weiter im Hintergrund läuft, der dafür sorgen könnte, dass die Lizenzen nächstes Jahr wieder geblockt sind. Hat sich dieses Jahr ja auch eine Woche vor Beginn letzten Endes geklärt. Ich gehe davon aus, dass es nicht das Riesenproblem ist. Aber ja, das Problem des Herrn Aldiger, des Präsidenten, ist natürlich weiterhin das Stadion und die Beziehung zum Rathaus. Das Rathaus hat wohl entschieden, die Subventionen zu kürzen und jetzt tatsächlich auch dann angefangen einzufordern, dass der Verein wie vertraglich vereinbart die Instandhaltung des Rasens übernimmt, die Strom- und Wasserrechnung, die sie vertraglich zahlen müssen, was der gute Jean-Baptiste Aldiger nicht gerne oder nicht wahrhaben möchte, die Dinge zu zahlen, die er zugesichert hat. Und ja, also das sind natürlich steigende Kosten und zusätzliche Kosten und in diesem Kontext könnte das nicht funktionieren, während natürlich die Aktionäre sagen, ja gut, aber wir haben in den letzten Jahren knapp 15 Millionen Euro beigesteuert, irgendwo ist jetzt auch mal gut, ne? Also, und dann ist das für mich, habe ich die gleiche Genugtuung wie der gute Herr Echeto. Ich sage, ja, kick mal an, das rächt sich, wenn man ein Arschloch ist. Und er ist, nach allem, was ich bis jetzt gehört und gelesen habe, ist er ein massives Arschloch. Gerade diese Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit über das Rathaus, oder über die, ja doch, über das Rathaus letzten Endes und über die gute Frau, oh, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, mein Baskisch ist, ich versuch's gar nicht erst, mein Baskisch ist eine Katastrophe. Maider ist der Vorname, den Nachnamen probiere ich gar nicht erst. Mein Baskisch ist wirklich nicht gut, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich kann Hallo sagen, Kaitcho, das heißt Hallo. Da hört's dann aber auch schon auf, ne? Wie dem auch sei, erst rächt sich irgendwann. Wer hätte das gedacht? Wer hätte denn damit rechnen können, dass Leute, die über die man kontinuierlich und über Jahre herzieht, einem nicht entgegenkommen wollen? Spannend. Spannend hätte ich nicht gedacht. Aber naja, ich gehe noch nicht so weit zu sagen, dass das Ende des BO ist. Ich gehe davon aus, dass es aktuell noch Verhandlungstaktik ist, ein bisschen lowballed, um vielleicht doch noch zu versuchen, die Subvention wieder in die Höhe zu treiben, um ein bisschen Druck zu machen. Aber na, mal schauen. Bis jetzt ist die Stadt ja sehr hart geblieben und das finde ich ja sehr schön. Mal schauen, was raus wird. Oyonnax hat 26-10 gegen Montauban gewonnen mit Offensivbonus, trotz einer insgesamt etwas mauen Leistung. Spricht aber Ben darüber, wie angeschlagen Montauban ist, auf dem Abstiegsplatz aktuell mit 22 Punkten, gegebenenfalls weniger, weil ich mir gerade nicht sicher bin, wie das mit dem Punktabzug ist. Aber es ist schon bedenklich, Oyonnax hat jetzt vor Ende der Hinrunde 13 Punkte Vorsprung auf Biarritz auf dem zweiten Platz, 17 Punkte Vorsprung auf Mont-de-Marsan auf dem dritten, also ein Halbfinalplatz scheint jetzt schon gesichert. Und das trotz nicht unbedingt kontinuierlich herausragender Leistungen. Colomiers haben 28-31 gegen Massy gewonnen. Auch dort sehr schwierige Witterungsbedingungen. Angeblich 800 Leute im Stadion. Kann ich mit dem Nebel nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen. 31-28 letzten Endes für Colomiers. Auch da muss man sagen, sie haben Massy wieder rankommen lassen, obwohl sie das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle hatten. Wenn sie es ein bisschen konsequenter verteidigt hätten, hätte Massy keinen Defensivbonus bekommen. Aber ich denke, letzten Endes, es spielt nicht wirklich eine Rolle. Sie hätten gegen bessere Teams musst du konsequenter verteidigen, das stimmt schon. Aber sie haben gegen Massy gespielt, die sicherlich kein schlechtes Team sind, aber in der Liga dann eben doch nur nah dran sind und nicht ganz rankommen. Und das ist dann eben halt, wie es ist. Aurillac hat gegen Vannes gewonnen, 30-19. Auch da muss man sagen, da hat Aurillac sehr in die Karten gespielt, wie man es nun mal so kennt. Bei diesen Witterungsbedingungen ist das ja, das ist ja ganz das Ding von Aurillac. Erik Marx kam von der Bank in der 52. hat also noch ein bisschen Spielpraxis sammeln können. Ist ja noch nicht so lange wieder von einer etwas längeren Verletzungspause zurück. Insgesamt, ja, man ist das Erwartergebnis. Das sind die Situationen, in denen Aurillac am besten ist. Auch da muss man jetzt sagen, 1000 Leute im Stadion, das sind 600 weniger als üblich. Sicherlich hat es nicht alles nur mit den südafrikanischen Teams im Champions Cup zu tun. Es war auch das Wetter, es war kalt, es war neblig, war nass. Aber insgesamt ist trotzdem ein wenig schwierig geworden. Carcassonne hat 25-20 gegen Nevers gewonnen, mit einem herausragenden Dorian Jones auf der 10. Auch wenn Chris Hilsenbeck irgendwann von der Verletzung wieder zurückkommt, hat er eine mittelschwere Herausforderung vor sich, Dorian Jones von der 10 zu vertreiben diese Saison. Nevers, die 6. Niederlage in Folge im Albert Domecq in Carcassonne. Stadion, das ihnen gar nicht liegt. Defensivbonus, hart erkämpft. Sie hätten gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist. Sie waren die bessere Mannschaft über weite Strecken. Aber gut, haben sie nicht. Und das ist ja so ein kleines bisschen das Kernproblem. Die beiden damit aktuell auf Platz 12 und 13, punktgleich mit 26 Punkten, wobei Carcassonne tatsächlich ein Platz drunter ist, aber einen Sieg mehr hat. Es bleibt spannend im Abstiegskampf. Es bleibt echt spannend. Swallow Golem ist tatsächlich ein bisschen abgerutscht, jetzt auf Platz 14. Die waren ganze Zeit lang deutlich besser in der Tabelle, aber es bleibt spannend und ich finde es schön, wir haben endlich wieder einen Abstiegskampf. Ist das nicht herrlich? Und dann hast du auch solche Spiele wie Carcassonne gegen Nevers, die tatsächlich richtig Biss haben. Was natürlich wild ist, weil letzte Saison haben sie noch um die Playoff-Plätze gegeneinander gekämpft und heute kämpfen sie darum, nicht auf dem Abstiegsplatz zu landen, aber so ist das manchmal und das ist schön. Und zu guter Letzt hat er noch Mont-de-Marsan mit 32-19 gegen Grenoble gewonnen mit Offensivbonus. Auch da, das kann man glaube ich so stehen lassen, schwieriger Platz, Grenoble, die nicht unbedingt in Bestbesetzung angetreten sind. Mont-de-Marsan, die wieder ordentlich an Fahrt aufnehmen seit 2-3 Spielen, da geht die Formkurve wieder steil nach oben und das ist schön, sind aktuell wieder ein Kandidat für die Playoff-Plätze. Kommen wir zur National mit, täuschende Leistung von Valence-Romans, oder Romans vielmehr, muss ich mir erstmal wieder angewöhnen, nicht die südliche Aussprache zu verwenden. Gegen Chambéry 11-15 haben sie zu Hause verloren, schon wieder zu Hause verloren. Eine recht negative Serie, die sie da hinlegen. Jetzt kann man natürlich sagen, ohne Tim Menzel, klar, ne, ohne, mal sagen, er ist schon wirklich einer der wichtigsten Spieler, den sie haben. Kann man natürlich wirklich sagen, das ist schon kein leicht zu verkraftender Ausfall ist, aber ja, es ist enttäuschend, sie haben aktuell keine gute Saisonphase. Und dann ist Valence-Romans ja auch ein Team, das gerne ein bisschen offener spielt. Das sind sie nicht gekommen. Chambéry haben das ganz gut unter Kontrolle gehalten. Offensiv muss man auch sagen, nicht allzu viel geboten. In Unterzahl, da muss man auch sagen, haben wir wirklich fast das ganze Spiel in Unterzahl gespielt, nach einer roten Karte, innerhalb der ersten Viertelstunde, ich bin mir nicht ganz genau sicher wann, aber sie haben offensiv auch nicht allzu viel geboten, haben ihre Chancen genutzt, haben ihre Punkte geholt über Kicks, aber wirklich spektakulär war das auch nicht, muss man sagen. Naja. Albi haben 76-15 gegen Cognac gewonnen. Cognac ohnehin ja bei einer komplett verlorenen Hinrunde, 13 Niederlagen aus 13 Spielen, aktuell natürlich auch etwas anderweitig beschäftigt. Ihr Prop Michael Ligonet, aktuell im künstlichen Koma, hat im Training einen epileptischen Anfall erlitten und sieht schwierig aus. Man muss auch sagen, dass sich diese Zwischenfälle durchaus häufen. Hat man jetzt auch in dem einen oder anderen Viertligaspiel, was heißt in dem einen oder anderen, hier ist jetzt schon wieder einer, der beim Aufwärmen mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es häuft sich schon bedenklich. War natürlich verständlich, dass sie da mental, auch wenn es sportlich ohnehin wahrscheinlich nicht gereicht hätte, aber dann eben jetzt auch mental irgendwo mit dem Kopf vielleicht nicht ganz unbedingt auf dem Feld sind. Von daher dieser Sieg von Albi in Form und Höhe absolut nachvollziehbar und in Ordnung. Albi, die dann ihr Siegerfoto noch genutzt haben, um Genesungswünsche und einen Spendenaufruf zu starten. Mal schauen. Suresnes hat 20-23 zu Hause gegen Blagnac verloren. Etwas überraschend, aber Blagnac mausert sich zu einem echten Auswärtsteam. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Nachdem sie letzte Saison ja eigentlich kein Auswärtsspiel gewonnen haben, steigert sich das aktuell echt. Und Suresnes sind ein bisschen eingebrochen, ja klar. Aber schon echt überraschend, dass Blagnac mittlerweile so viel auswärts gewinnt. Hätte ich auch nicht gedacht. Da macht sich was.
Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann jetzt wirklich um Playoff-Plätze mitspielen. Aktuell auf dem 5. Platz mit 39 Punkten, haben 6 Punkte Vorsprung auf Netze auf dem 7. Kann durchaus was werden. Das wäre schon eine spektakuläre Leistung, wenn sie tatsächlich einen Playoff-Platz erreichen. Wer hätte das gedacht? Naja. Nizza-Kakerenière, deutsch-deutsches Duell. Die beiden Hakler haben beide gestartet. Kurt Haupt gegen Mika Tjumenev. Wobei natürlich Mika Tjumenev bis vorletzte Saison auch noch in Nizza gespielt hat. Tjumenev insgesamt einer der besseren Spieler auf dem Feld. Hat sogar einen Versuch beigesteuert am Anfang der zweiten Halbzeit. Bis er dann in der 60. ausgewechselt wurde. Kurt Haupt ist schon 10 Minuten vorher runter. Aber spannend, dass wir das geschafft haben. Kurt Haupt, der verletzungsbedingt nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, jetzt dann endlich sich wieder ein bisschen beweisen konnte. Aber gut, Derby tatsächlich sehr viel Feuer drin. 29-17 am Ende für Nizza. Ist spektakulär, wie sie sich da jetzt langsam wieder zurückkämpfen. Spektakulär ist vielleicht ein großes Wort. Beim Kader theoretisch erwartbar, dass sie sich so zurückkämpfen in der Liga. Eine kleine Serie ist jetzt, glaube ich, der 4. Sieg in Folge für Nizza. Wir haben eine Serie. Das ist schön. Jetzt kann man natürlich sagen, Carcarenière war jetzt nicht unbedingt. Ist nicht unbedingt ein Top-Team aktuell auf Platz 12. Klar, mit 8 Punkten Vorsprung auf Rennes. Aber jetzt auch nicht, wo man sagt, ja, es war jetzt ein deutlicher Sieg gegen, weiß nicht, Chambéry oder so. Ne? Aber ein solider Sieg. Kann man nichts gegen sagen. Bourgoin 21-3 gegen Rennes. Alles wie erwartet. Tarbe mit Maxime Oltmann haben 17-21 gegen Bourg-en-Bresse verloren, wobei Maxime Oltmann einen Penalty am Anfang des Spiels beigesteuert hat. Bourg-en-Bresse natürlich insgesamt weiterhin Aufstiegsfavorit. Von daher für Tarbe keine Katastrophe, dass sie dieses Spiel verloren haben. Was ich persönlich positiv finde, und das ist jetzt eine sehr merkwürdige Sache und ich muss das, glaube ich, ein kleines bisschen erklären, aber nachdem man ja schon das Gefühl hatte, dass sie das Publikum ihrer Stadt und die Öffentlichkeit in ihrer Stadt, die öffentliche Meinung in ihrer Stadt mehr als ein kleines bisschen verloren haben, war es doch schön, das Publikum wieder mit ein bisschen Feuer zu sehen. Ja, klar, es hat sich in die falsche Richtung gerichtet. Sie haben den Schiedsrichter massiv ausgebuht und das ist natürlich und selbstverständlich eine negative Sache, die ich absolut nicht gutheiße und verurteile. Aber ich finde es schön, dass sie wieder ein bisschen Leidenschaft zeigen. Das war lange nicht wirklich der Fall oder zumindest aus der Ferne nicht unbedingt der Fall. Ja, schön. Ne? Sie haben das Spiel natürlich trotzdem verloren, Defensivbonus meinethalben, aber das ist vielleicht wichtiger. Ich denke nicht, dass sie in die Gefahr eines Abstiegs kommen. Sie haben 16 Punkte Vorsprung auf Rennes. Daher ist es vielleicht insgesamt ein kleines bisschen wichtiger, das Publikum wieder ein bisschen zurückzugewinnen. Und das ist vielleicht ein ganz guter erster Schritt. Dax hat 45-6 gegen Narbonne gewonnen mit Offensivbonus. Damit die Position an der Tabellenspitze noch ein bisschen verbessert. Bin ich als Anhänger von Narbonne natürlich ein wenig enttäuscht und bitter. Vor allem nachdem die Frauen von Narbonne schon eine Woche vorher von den Paschi von Dax oder dem Frauenteam von Dax schon ordentlich was eingeschenkt bekommen haben. Natürlich ein wenig enttäuscht, dass es letzten Endes so ausgegangen ist. Aber gut, man kann nicht alles haben. Vielleicht auch nicht ganz überraschend. Dax spielt eine verdammt gute Saison. Für mich überraschend, wenn ich ehrlich bin. Aber darüber haben wir ja schon ein paar Mal geredet. Aber insgesamt natürlich eine verdammt gute Saison. Kommen wir zu den Frauen. Der erste Spieltag der ersten Liga. Ich muss von meinem Teil sagen, ein wenig enttäuschend, dass das medial fast gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es war wirklich sehr, sehr schwer, irgendwas darüber zu finden. Aber das ein oder andere spannende Ergebnis war durchaus dabei. Und zwar vor allem jetzt am ersten Spieltag der Sieg von Lens gegen Toulouse, die ja nach einem Jahr tatsächlich mal wieder verloren haben. Letzte Saison ja alle Spiele mit Offensivbonus gewonnen. Entsprechend, ist spannend, dass sie ausgerechnet gegen Lens verlieren. Ja, jetzt konnte ich sagen, auch hier wieder Wetterungsbedingungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss noch mal kurz nachschauen, ob die und was für eine Besetzung Toulouse angetreten sind. Und dann würde ich sagen, okay, also wenn, ich kann mir auch vorstellen, dass die ganzen Nationalspielerinnen noch nicht wieder im Kader waren. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Haben die Aufstellung nicht auf ihrem Instagram-Account gepostet? Naja. Aber ich muss sagen, also es ist wirklich, wirklich enttäuschend, wie es läuft. Also ich bin jetzt Es ist jetzt, als ich Zeitpunkt der Aufnahme 11.47 Uhr, ja, ich habe auf einem Montag um 11.47 Uhr Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ignoriert das bitte einfach. Ist ein Ausnahmefall. Bin immer nicht böse drüber, wie dem auch sei. Es ist 12 Uhr auf dem Montag. Und selbst auf der Seite des französischen Rugbyverbands haben noch Ergebnisse gefehlt. Also ich meine, sie haben jetzt seit Anfang der Episode haben sie eins der beiden fehlenden Ergebnisse nachgetragen, aber das Ergebnis von Grenoble gegen Romagna haben sie immer noch nicht auf der Website eingetragen. Wir reden von 6 Ergebnissen. Ich find's enttäuschend. Also es ist dieser Mangel an, für die erste Liga der Frauen, ist schon, oder der Mangel an Interesse an, ist schon echt enttäuschend. Ich muss auch sagen, dass bis jetzt ein kleines bisschen nicht wirklich viel Möglichkeiten Livestreams gab. Also bis jetzt war es ja, auch gab es ja nicht viel, aber ein bisschen was. Also der einzige Livestream, den es am Wochenende gab, war Sonntag der Twitch-Stream von den vom FC Grenoble. Das machen sie ja schon seit einigen Jahren, auch wenn die Qualität ein bisschen mau ist, wenn man ehrlich ist. Aber immerhin, ich sag mal, in der Videoqualität besser als der Facebook-Stream von Montpellier. Dafür ruckelt es ein bisschen mehr. Also man muss es abwägen. Aber gut. 6:3 für Lens. Überraschender Start. Hätte ich nicht gedacht, dass Toulouse so starten. Gut, wie gesagt, also es ist natürlich irgendwo. Ja, also man muss natürlich schon sagen, dass Toulouse noch ein bisschen rotiert hat. Also Gaël Hermé war noch nicht da, Pauline Bourdon war noch nicht da. Valentina Fedrigi war allerdings schon wieder da. Die hat ja für Italien gespielt. Spielt für Italien, hat für Italien bei der WM gespielt. Aber die hat natürlich schon ein bisschen länger Urlaub. Aber ansonsten natürlich, klar, ein, zwei Schlüsselspielerinnen fehlen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären sie mit einem kompletten B-Team angetreten. Etwas überraschend. Vielleicht wird die Saison hier dann doch ein bisschen spannender. Montpellier, die 3:15 in Rennes gewonnen haben. Rennes, muss man natürlich sagen, fehlt mit Caroline Drouin, die noch im Urlaub ist. Die wichtigste Spielerin, Dorian Constantin hat, glaube ich, weiß ich nicht, ob die gespielt hat oder bei den Cape Town Sevens war, aber ansonsten fehlen natürlich irgendwo alle wichtigen Spielerinnen, wichtigen Spielerinnen, die Schlüsselspielerinnen, während Montpellier nach dem Erfolg bei den Herren jetzt auch bei den Frauen mit dem Doppelzehner-Modell angefangen haben, hatten ja mit Emeline Gros einen doch namhaften Abgang auf der 8, aber haben sich dafür die Dienste von Emma Coudert gesichert, die ja vorher in Clermont gespielt hat, mit Clermont Meisterin geworden ist, haben jetzt dafür Morgan Perronet auf die 12 geschoben, ihre Zwillingsschwester spielt ja für Toulouse, haben dann aber jetzt auch dieses Doppelzehner-Modell ausprobiert, nicht mit allzu viel Erfolg, muss man sagen, jetzt muss man natürlich auch sagen, also Emma Coudert hatte schon Bock, in der 4. Minute erstmal direkt einen Drop rübergekickt und lief gut. In der 30. Minute dann allerdings, Rajad Olotul spielt ja auch noch für Rennes, die hatte ich vergessen. Ich dachte, die wäre in Cape Town gewesen. Ist natürlich eine der Top-Spielerinnen der französischen Siebener-Frauen gewesen, auch bis zu den Olympischen Spielen. Vielleicht ist sie da jetzt nicht mehr ganz so aktiv. Aber ja, Emma Coudert musste dann wegen der Gehirnerschütterung vom Platz, wird das nächste Spiel auch nicht spielen. Blaue Karte heißt ja immer noch, muss vom Feld und das nächste Spiel pausieren. Was heißt immer noch, heißt das ja, also da scheint ein begründeter Verdacht da gewesen zu sein. Insgesamt aber dieses 3:15 vielleicht für Montpellier-Verhältnisse recht timide. Chili Mazarin haben wir schon angekündigt, oder hatten wir ja letzte Woche darüber geredet, dass das die Saison sehr schwierig wird, haben 0:53 gegen Bordeaux verloren. Wie erwartet, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Lille hat 10:32 gegen Blagnac verloren, auch da muss man sagen, wie erwartet. Überraschend ein kleines bisschen, dass Bobigny 17:10 gegen Lyon gewonnen haben, Verzeihung, hatte ich vielleicht nicht damit gerechnet. Aber gut, wir sind noch früh in der Saison. Die Leistungsunterschiede werden sich sicherlich dann mit der Dauer zeigen, muss man abwarten. Und die Amazonen des FCG, die 27:12 gegen den ASM Romagna gewonnen haben, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Start für ein Team, das sich gut verstärkt hat, letzte Saison schon in die Playoffs gekommen ist und dieses Jahr mindestens das Halbfinale anpeilt, kann ich mir gut vorstellen. Aber naja, bisschen lange Folge, wir hatten viel Programm, ich weiß nicht, ob es nächste Woche besser wird, aber wir finden es raus. Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns. Bis dahin, tschüss.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben.
Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. Ist was, Dog, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.